Können Sie sich vorstellen, was unter uns ist? Ich meine, tief unter uns?
Wenn Sie wollen, werde ich bis in die tiefsten Bereiche vorstoßen.
Rundfunk. Wir gehen den Dingen auf den Grund. Mitschnitte von Vorträgen, Interviews und andere interessante Dinge. Eine Sendung der Politik- und Inforedaktion des Bermudafunk. Bermudafunk, das freie Radio Rhein-Neckar, ist zu hören auf der 89,6 in Mannheim und der 105,4 in Heidelberg.
Es ist interessant, wenn auch bei Weitem nicht vollständig.
Hallo, wenn heute nicht Samstag, der 24. Dezember 2011 ist, dann hört ihr eine Wiederholungssendung. Heute gehen wir in Grundfunk, der den Grundlagen der Anthroposophie Rudolf Steiners bzw. der Gedankenwelt Rudolf Steiners auf den Grund, und zwar mit Hilfe von Ausschnitten eines Vortrags von Peter Bierl. Der gesamte Vortrag von Peter Bierl könnt ihr anhören bzw. runterladen beim Audioarchiv für kritische Theorie und Praxis unter www.audioarchiv.blogsport.de. Audioarchiv.blogsport.de. Die einzelnen Ausschnitte des Beitrags von Peter Bierl werden unterbrochen von freier Musik von Tracky Birthday, die ihr euch umsonst im Internet runterladen könnt unter www.upitup.com. www.upitup.com. Jetzt noch ein paar kurze Takte Musik und dann die etwas relativ lange Einladung von Peter Bierl und danach die einzelnen Ausschnitte des Vortrags.
Ja, schönen guten Abend. Die Anthroposophie ist in der Öffentlichkeit, denke ich, bekannt. Und zwar vor allem durch verschiedene Projekte und Produkte, nämlich Demeter-Gemüse, Veleda-Kosmetik oder die Waldorfschulen. Anthroposophen werben damit, dass die Waldorfschulen von vielen Prominenten besucht werden, von Künstlern, Wirtschaftsführern und Politikern bzw. deren Kindern, Italien Silvio Berlusconi, Deutschland Helmut Kohl und Genscher, die ihre Kinder dahin geschickt haben. Die Waldorfschulen bekommen staatliche Zuschüsse. In meinem Vortrag geht es jetzt weniger um die Projekte. Ich bin weder Mediziner noch Landwirt, als dass ich was zu Demeter-Gemüse oder zur anthroposophischer Medizin sagen kann. Bin auch nicht Pädagoge, sondern es geht mir um die Weltanschauung, die hinter diesen Projekten steht, Weltanschauung, die diese Projekte auch jeweils fundiert und dem positiven Image, das mit diesen Projekten verbunden ist und das der Anthroposophie zugutekommt, möchte ich am Anfang drei Zitate entgegenstellen. Das erste Zitat lautet: Der Kampf gegen die Entgötterung des Menschenwesens und auch der Welt ist die heilige Sendung des Odinsvolkes. Die germanische Rasse hat das welthistorische Schicksal durch den Materialismus hindurchzuschreiten und aus ihm heraus die Welt zu neuer Geistesoffenbarung zu führen. Zweites Zitat: Das Judentum als Ganzes, volksmäßig gesehen, nahm den Christusimpuls, dessen Erscheinen es vorbereitet hatte, nicht auf und zog dadurch das weltgeschichtliche Verhängnis auf sich herab und verfiel der arimanischen dämonischen Macht. Das dritte Zitat: Auch im Aussehen der Malaien kann man das Wässrige wiederfinden. Die runden, aufgeschwemmten Gesichter, die weichen Körperformen, die fließenden Bewegungen. Die Malaien sind rassisch eine Frühform der Mongolen und im Vergleich mit den Chinesen tritt die weniger verhärtete Körperlichkeit der Malaien besonders hervor. Also diese drei Zitate stammen aus drei Büchern, die zusammen mit vielen anderen Büchern mit ähnlichen Inhalten in einer Broschüre stehen, die heißt Literaturangaben für die Arbeit des Klassenlehrers an einer freien Waldorfschule. Und sie sind herausgegeben worden, diese Broschüre, von der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der freien Waldorfschulen in Stuttgart im Dezember 1998. Und diese Broschüre konnte bis Anfang 2004 auf der Internetseite des Verbandes auch bestellt werden. Die Bücher, die da drin sind in dieser Broschüre, unter anderem auch die drei, aus denen ich diese Zitate vorgetragen habe, werden den Klasslehrern empfohlen zur Vorbereitung des Unterrichts an den Waldorfschulen. Der Verfasser des ersten Zitats, wo es um die Mission der germanischen Rasse geht, ist ein gewisser Rudolf Meyer. Das Buch ist 1935 verfasst worden und wird in dieser Liste für die erste Klasse der Waldorfschule als Erzählstoff empfohlen. Das zweite Buch ist 1940 erstmals erschienen, 1957 dann wieder veröffentlicht worden. Der Autor greift in diesem Zitat die alte christliche Anschuldigung auf, dass die Juden eigentlich Gottesleugner und Gottesmörder seien und dass sie darum, jetzt kommt sozusagen die esoterische Weiterführung, den Dämonen, nämlich Ahriman, verfallen sind und deswegen auch die Demütigungen, Verfolgungen und Pogrome der vergangenen 2000 Jahre mit diesem Karma selbst mit ausgelöst haben. Dieses Buch wird Lehrern für den Geschichtsunterricht der siebten Klasse empfohlen. Das dritte Zitat über die angeblich aufgeschwemmte Rasse der Malaien stammt aus einem Werk von 1997. Es ist ein Standardwerk der Waldorfpädagogik mit dem Titel Zum Unterricht des Klassenlehrers an der Waldorfschule. Diese drei Zitate sollen fürs Erste die These illustrieren, die ich versuchen werde, in diesem Vortrag vor allen Dingen zu entwickeln. Nämlich erstens, dass der Hintergrund der Entstehung der Anthroposophie ist die völkisch-esoterische Szene des Kaiserreichs. Im Kern der Anthroposophie steht eine esoterisch formulierte, rassistische Vorstellung von Evolution, einschließlich antisemitischer und deutsch-völkischer Elemente. Und drittens, und deswegen ist es eben nicht nur ein historisches Thema, dieses Evolutionskonzept, das haben die Anthroposophen bis heute nicht kritisch aufgearbeitet, das gilt heute noch, man findet es auch in modernen Publikationen und es fließt dann vermittelt auch in die Waldorfpädagogik ein. Was die Waldorfpädagogik betrifft, besteht eine Schwierigkeit, man kann nämlich, oder ich tue es zumindest nicht, man kann keine pauschalen Urteile über den konkreten Unterricht abgeben. Und zwar erstens deswegen nicht, weil die Lehrerschaft an den Waldorfschulen nicht so homogen ist. Also es gibt dort, die Waldorflehrer sind nicht nur überzeugte Anthroposophen, sind nicht nur Leute, die also sozusagen in anthroposophischen Einrichtungen geschult worden sind, sondern es befinden sich auch viele Leute dort, die als Pädagogen an staatlichen Universitäten ausgebildet worden sind und dann hinterher in irgendwelchen Seminaren der Waldorfbewegung so das Nötigste vermittelt bekommen haben. Und zweitens, es gibt bisher keine unabhängige empirische Studie über die Waldorfpädagogik, insbesondere über den Unterricht. Was es gibt, sind eine Unzahl von Darstellungen von anthroposophischer Seite einerseits und sehr viele kritische Erfahrungsberichte von ehemaligen Schülern, Eltern und Lehrern, von denen ich auch einige zitieren werde. Aber wie gesagt, es sind dann Einzelbeispiele und deswegen mache ich da keine allgemeinen Aussagen. Aber der entscheidende Punkt für mich ist der, dass der Fisch vom Kopf her stinkt. Und zwar deswegen, weil, es fängt schon damit an, dass die Bezeichnung Waldorfschule und Rudolf-Steiner-Schule als Markenname geschützt sind. Wer eine Waldorfschule machen will, muss sich dem Reglement des Bundes der freien Waldorfschulen einordnen, also beispielsweise Eurythmieunterricht veranstalten, separaten Religionsunterricht anbieten, Und da gehören dann eben auch solche Bücher und Broschüren dazu, aus denen ich jetzt schon ein paar Sachen zitiert habe. Ich werde dann im Folgenden noch weitere Beispiele bringen. Und von daher sieht man das in die Konzeption der Waldorfpädagogik, wie sie also von der Spitze her kommt. Diese Vorstellungen, diese rassistischen Sachen also bis heute nicht überwunden sind. Um den Leuten, die jetzt vielleicht schon mit den Hufen scharren, gleich mal ein bisschen entgegenzukommen. Mir liegt es fern, Anthroposophie und Nationalsozialismus eine Stufe zu stellen. Die Waldorfschule ist auch nicht eine verkappte Kaderschule für Faschisten. Mir geht es darum, sich inhaltlich damit auseinanderzusetzen, mit diesem Evolutionskonzept. Und es wird auch im Zentrum meines Vortrags stehen. Ausgangspunkt der Anthroposophie wie auch der anderen Spielarten von moderner Esoterik ist die Vorstellung, dass in jedem Menschen ein göttlicher Funke steckt, der quasi schuldhaft mit der Materie verstrickt ist. Der Lauf der Welt, der Lauf der Geschichte beinhaltet, dass der göttliche Funke aus diesem göttlichen großen Zusammenhang rausfällt, sich in der Materie verkörpert und den Zusammenhang mit dem Göttlichen verliert und die Chance aber immer besteht, dass der göttliche Funke irgendwann wieder sein eigentliches Wesen versteht, also spirituell erleuchtet wird und sich dann am Ende der Zeiten wieder mit dem Göttlichen Einen verbindet. Diese Entwicklung ist laut Rudolf Steiner, dem Begründer der Anthroposophie, eine notwendige Entwicklung. Der göttliche Funke, das Wesen, das menschliche Wesen, wird einerseits von Dämonen, ganz wichtig sind Ahriman und Luzifer, in Versuchung geführt und andererseits von Geistern, Götterboten, Engeln und spirituellen Führern geleitet und die versuchen ihn sozusagen das menschliche Wesen wieder zum Göttlichen zurückzuführen. Also das ist eine Darstellung aus einem anthroposophischen Buch von 1946, die so ein bisschen zusammenfasst, wie sich die Anthroposophen den Lauf der Welt vorstellen. Nacheinander sagen sie, spielt sich das auf 7 Planeten ab. Das ist hier oben die erste Reihe. Saturn, Sonne, Mond, Erde, Jupiter, Venus und Vulkan, die sozusagen als Planeten auch immer wieder reinkarnieren. Hier unten ist also der Mensch, beziehungsweise die göttlichen Funken, die eben in Menschen auf der Erde verkörpert sind. Und da ist die Vorstellung, dass praktisch auf dem Planeten Saturn dieser göttliche Funke, der den Menschen ausmacht, sozusagen die Stufe des Minerals, Mineralstufe heißt es hier, erreicht hat. Dann auf dem Planeten Sonne Pflanze, auf dem Planeten Mond
die Tierstufe
und auf dem vierten Planeten, das ist also das, wo wir uns im Moment befinden in der Geschichte, auf dem Planeten Erde haben wir also die Menschenstufe erreicht als göttliche Funken. Reinkarnieren wir in Menschen. Also in der Anthroposophie ist es im Unterschied zu bestimmten asiatischen Religionen nicht so, dass man wegen irgendwelcher Verfehlungen als Regenwurm wiederkommen kann. Also allenfalls als Tiermensch, wenn man sich nicht erleuchten lässt. Und diejenigen, die sich erleuchten lassen, die haben dann die Chance, auf der nächsten Stufe auf dem Planeten Jupiter zum Engel aufzusteigen. Also das ist so im Kern, also zusammengefasst, wie das hier dieser Anthroposoph auch gemacht hat in dieser schönen Darstellung, wie sich Rudolf Steiner und wie sich die Anthroposophen den Lauf der Welt darstellen. Der zeitliche Horizont geht über Millionen von Jahren. Anthroposophie ist entgegen der Darstellung ihrer Anhänger keine Wissenschaft, sondern eine religiöse Bewegung. Ein wesentliches Kennzeichen dafür ist die Lehre von Karma und Reinkarnation, die in der Anthroposophie eine große Rolle spielt. Wisst ihr wahrscheinlich, diese Vorstellung von Karma und Reinkarnation ist vor allen Dingen im 19. Jahrhundert von westlichen Esoterikern aus dem Hinduismus und auch aus dem Buddhismus quasi importiert worden in Europa und nach Europa und Nordamerika. Und Karma meint ein universelles Gesetz, wonach das Leben von jedem Menschen von seinen Handlungen in früheren Leben geprägt ist und umgekehrt die Taten in diesem Leben dann das Leben in der nächsten Wiederverkörperung beeinflussen. Rudolf Steiner behauptet, dass die seelischen Anlagen, das körperliche Aussehen eines Menschen, sein Geschlecht und auch seine soziale Position und auch dann die biografische Entwicklung durch das Karma bestimmt sind. Er spricht wortwörtlich von einem Karma-Konto, also so wie auf der Bank Schulden und haben, hier dieses Karma-Konto. Wer eine Lungenentzündung bekommt, sagt Steiner, der hat im früheren Leben ausschweifend gelebt und muss jetzt gegen Luzifer kämpfen. Behinderte gelten als Wesen, die an einer gesunden Inkarnation aufgrund ihres Karma gehindert wurden. Geistige Behinderung wird als karmische Belehrung ausgelegt und dem Betroffenen winkt dafür beim nächsten irdischen Aufenthalt ein besonders tiefes Lebensgefühl. Die Cholera in den Slums der dritten Welt hat nach dieser Karma-Lehre auch nichts mit den miserablen Bedingungen zu tun, unter denen diese Menschen leben müssen, sondern primär damit, dass, wie Steiner sagt, Menschen mit schwachem Ich-Gefühl sich bei der nächsten Inkarnation Gegenden aussuchen, in denen die Cholera auftritt, um ihr Selbstgefühl an derbsten Widerständen zu kräftigen. Dagegen würden Menschen mit starkem Selbstgefühl in der kommenden Erdenrunde Regionen bevorzugen, in denen die Malaria grassiert. Diese Vorstellungen von Karma und Reinkarnation machen eigentlich den Kern der Waldorfpädagogik von ihrem Selbstverständnis her aus. Die gesamte Waldorfpädagogik versteht sich selber als karmische Entwicklungshilfe. Es ist kein Zufall, welche Lehrer und Schüler in einer bestimmten Schule sind, sondern sie bilden eine karmische Schicksalsgemeinschaft. Das Karma hat jeden Einzelnen dazu bestimmt, in genau diese Einrichtung zu kommen. Jedes Jahr gibt es in Dornach in der Schweiz, bei Basel, wo das Zentrum der Anthroposophie sich befindet, eine große internationale Tagung von Waldorflehrern. Und 1996 war das Motto dieser Tagung: die Erziehungskunst im Lichte von Reinkarnation und Karma. Einer der Referenten, Stefan Leber, damals Mitglied im Vorstand des Bundes der Freien Waldorfschulen und einer der Ausbilder für Waldorfpädagogen, erklärte den versammelten internationalen Waldorflehrern: die Lehre von Karma und Reinkarnation, Zitat, ist die Grundlage allen wahrhaften Erziehens. Also deswegen auch vorher meine These, dass der Fisch vom Kopf her stinkt, weil sozusagen man an diesen Beispielen ganz gut sieht, wie also von vornherein diese esoterische Auffassung von Karma und Wiedergeburt die Waldorfpädagogik in ihrem Selbstverständnis fundiert. Die Waldorfpädagogik geht auch davon aus, dass die Lehrer dazu in der Lage sein sollen, aufgrund des Äußeren der Kinder auf deren Charakter zu schließen. Dass man also am Aussehen nach dem schon die Anlagen und den Charakter feststellen könnte. Das ist etwas, was auf Steiner zurückgeht, der einmal von einem Waldorfschüler gesagt hat, man könnte an seinem Gesicht schon ablesen, dass der Junge eine Anlage zum Verbrecher habe und wahrscheinlich Schriftfälscher werden würde. Die Waldorfpädagogik kombiniert also Karma, dann diese phrenologische Vorstellung, man sieht an dem Äußeren von jemandem schon, was er für ein Schicksal haben wird. Und die dritte Komponente ist die auf die Antike zurückgehende Vorstellung, dass man Menschen in vier verschiedene Temperamentengruppen einteilen kann. Der Klassenlehrer in der Waldorfpädagogik hat die Aufgabe, anhand dieser schematischen Vorstellungen die Kinder zu sortieren. Also zu diesen vier Temperamenten nochmal, da gibt es den Choleriker, den man daran erkennt, dass er einen kurzen Hals und kurze Beine hat. Der Sanguiniker ist zart und wohlproportioniert, der Melancholiker hager und etwas vorgebeugt und der Phlegmatiker rund und wohlgenährt. Steiner gab Anweisungen, wie man die Schüler dann diesen Temperamenten entsprechend behandeln sollte, zum Beispiel Melancholiker behandeln mit Biografien großer Persönlichkeiten. Die Lehrer nehmen, nachdem sie die Kinder also eingeteilt haben in diese Schemata, auch zumindest bei den unteren Klassen mit den kleineren Kindern die Sitzordnung vor. Links die Phlegmatiker, dann die Melancholiker, dann die Sanguiniker und dann die Choleriker. Und die Vorstellung ist, dass wenn man sozusagen immer die Leute aus den gleichen Gruppen zusammensetzt, dann wird sich das so ein bisschen abschleifen. Und jetzt komme ich zu dem eigentlichen Thema, nämlich der rassistischen Evolutionstheorie. 1995 gab es in den Niederlanden einen großen Skandal, nachdem die Zeitungen über einen Vorfall in der Waldorfschule der Stadt Zutphen berichtet hatte. Da hat nämlich eine Frau protestiert, weil ihr Kind in der Schule lernte, dass Neger dicke Lippen und viel Gefühl für Rhythmik haben und dass das immerwährende Lächeln des gelben Menschen seine Emotionen verbirgt. Die Frau hat dann, jetzt muss ich ein bisschen krabbeln, in einem Schulheft ihrer Tochter mit dem Titel Rassenkunde war bis zu diesem Skandal offizielles Fach an den Waldorfschulen in den Niederlanden, da fand sie folgende Einteilung: schwarze Rasse kindlich, gelbe Rasse heranwachsend, weiße Rasse erwachsen, rote Rasse, also Indianer sind damit gemeint, gealtert und vergreist. Die Frau hat natürlich erstmal ist zur Schule gelaufen, hat sich dort bei den Lehrern beschwert und die haben ihr gesagt, sie hätte den Steiner nicht richtig verstanden. Das kennt man aus den Debatten mit Anthroposophen hierzulande. Sie hätte Zitate aus dem Zusammenhang gerissen, war einer der Vorwürfe. Aber sie ließ sich nicht beirren und hat die Presse informiert. Und daraufhin war das ein großer Skandal. Und die Anthroposophische Gesellschaft der Niederlande hat dann 7 ihrer Mitglieder damit beauftragt, das Werk Steiners zu untersuchen und festzustellen, ob es nun rassistisch ist. Und das überraschende Ergebnis dieser 7 Anthroposophen ist, dass Steiners Lehre keine Rassentheorie enthält. Also diese Anthroposophen haben sich selber und ihrem Glauben einen Persilschein ausgestellt, aber immerhin haben die 7 Anthroposophen festgestellt, dass es 16 Passagen in Steiners Werk gibt, die nach niederländischem Recht strafbar, weil rassistisch wären. Dieser Fall ist einer von vielen, die von Anthroposophen immer als Einzelfälle abgetan werden. Man wundert sich dann immer, wann sozusagen der Umschlag von Quantität in Qualität kommt, also wie viele Einzelfälle dann irgendwann umschlagen. Aber das Entscheidende für mich ist, dass diesen Einzelfällen eine systematische Vorstellung, eine systematische Lehre zugrunde liegt, die Rudolf Steiner nach 1900 von der Theosophie abgekupfert hat. Die Theosophie war eine internationale esoterische Strömung, die sich so in den 1870er Jahren in Nordamerika, England und Indien gebildet hat und die also eine bestimmte Vorstellung von Rassen schon entwickelt hat, die von Steiner eben übernommen wurde.
Ihr hört die Sendung Grundfunk auf Bermudafunk, dem freien Radio Rhein-Neckar, in Mannheim auf der 89,6 und in Heidelberg auf der 105,4. Ihr hört Ausschnitte eines Vortrags von Peter Bierl. Den gesamten Vortrag könnt ihr euch im Internet runterladen unter www.audioarchiv.blogsport.de. www.audioarchiv.blogsport.de. Und die Sendung Grundfunk hat natürlich auch eine Homepage bzw. einen Blog. Und zwar grundfunk.blogsport.de. Grundfunk.blogsport.de. Und hier geht es weiter mit der Sendung Grundfunk auf Bermudafunk, dem freien Radio Rhein-Neckar.
Steiner lehrt vor allem die Theosophen, dass auf der Erde die göttlichen Funken verkörpern sich in Menschen und zwar nacheinander in 7 Wurzelrassen. Die ersten 2 Wurzelrassen, die haben noch gar keine richtig Menschen, also nicht die menschenähnliche Gestalt, die wir heute haben, sondern die sind noch mehr so kaugummiartig. Die dritte lemurische Wurzelrasse, verfestigt sich das allmählich, die Menschen nehmen allmählich die Gestalt an, die sie heute noch haben. Die Nachkommen der Lemurier sind heute laut Steiner die degenerierten Aboriginals Australiens, die Bushmänner und die Pygmäen. Dann kommt die 4. Wurzelrasse, das ist die atlantische Wurzelrasse, die angeblich auf diesem Kontinent Atlantis gelebt hat. Und bei dieser vierten atlantischen Wurzelrasse hat Steiner jetzt nochmal 7 Unterrassen dazu, wie soll ich sagen, geschaut. Und hat jeder dieser Unterrassen eine bestimmte Funktionen zugeschrieben. Also der entscheidende Punkt ist jetzt hier bei dieser Wurzelrassenlehre und auch bei den Unterrassen, dass Steiner immer sagt, jede dieser Rassen hat in einer bestimmten Epoche eine wichtige Aufgabe für die weitere Entwicklung der Menschen. Wenn diese Epoche abgelaufen ist, dann wertet er dann diese Rassen, die er da konstruiert, als degeneriert, spirituell nicht mehr entwicklungsfähig. Jetzt haben wir hier also bei den auf Atlantis diese sieben Unterrassen, wo etwa die Tolteken, die dritte Unterrasse, die entwickeln Staaten, ihre Nachkommen sind die erstarrten Indianer. Die Turanier sind egoistisch und triebhaft, aber auch der Egoismus ist sozusagen notwendig, damit man ihn irgendwann wieder überwinden kann. Dann die Ursemiten entwickeln die Ratio, was einerseits nicht schlecht ist, aber andererseits zu Neuerungssucht führt, sagt Steiner, und auch zu einer gewissen Distanz gegenüber Religiosität. Die sechste und die siebte atlantische Unterrasse, sagt er, die sind entwicklungsunfähig. Und aus dieser fünften Unterrasse gehen dann die fünfte Wurzelrasse hervor, das ist die arische Wurzelrasse. Auch bei dieser arischen Wurzelrasse werden wieder 7 Unterrassen unterteilt. Die Urinder entwickeln das Hellsehen und haben noch eine instinktive Weisheit und sie begründen ein spirituell fundiertes Kastenwesen. Und so geht es dann weiter, bei den Ägyptern, Chaldeern und Babyloniern wird die Astronomie entwickelt. Dann kommen die Griechen und Römer. Und diese Epoche der Griechen und Römer ist für Steiner sozusagen die Talsohle und zugleich der Beginn eines Umschlags in der Geschichte. Also die Vorstellung ist, das war das, was ich am Anfang schon mal gesagt hatte, dass der Weltlauf dadurch gekennzeichnet ist, dass das Göttliche sich immer mehr in die Materie verstrickt und sich seiner eigenen Göttlichkeit nicht mehr bewusst ist. Und irgendwann wieder anfängt, den Weg der spirituellen Erleuchtung zu gehen. Und hier bei den Griechen und Römern, so sagt Steiner, da ist der Tiefpunkt erreicht. Es herrschen intellektualistische Priester. Also die Griechen und Römer haben sich am allerweitesten vom Göttlichen, von der wahren Spiritualität verabschiedet. Und gleichzeitig fällt in diese Epoche die Geburt von Christus, der in der Anthroposophie ein reinkarnierter Sonnengeist ist. Und diese Geburt von Christus, vor allen Dingen dann die Kreuzigung und die Wiederauferstehung, so lehrt die Anthroposophie, gibt den Impuls, dass die Menschheit die Chance hat, wieder zurückzukommen auf diesen Pfad der spirituellen Erleuchtung. Und dazu ist dann die fünfte Unterrasse, nämlich die germanisch-nordische, besonders prädestiniert. Diese Germanen, die zur Römerzeit sich schon ferngehalten haben von dem Intellektualismus, so lehren die das, die schauen die Götter, deren Aufgabe ist es, das Ich-Bewusstsein zu entwickeln und die Rückkehr zur Spiritualität einzuleiten. Ihr seht, ich habe hier jeweils Jahreszahlen angegeben. Also Steiner sagt, dass die germanisch-nordische Epoche von 1413 bis 3573 dauert. Also in der Phase organisieren die Germanen, oder was Steiner dafür hält, die Rückkehr zur Spiritualität bis 3573. Das ist ein wahnsinns langer Zeitraum, finde ich. Ihr wisst wahrscheinlich alle, Star Trek spielt 2200 und danach also nochmal 1300 Jahre die Germanen. Allerdings in den 30er Jahren, das wissen wahrscheinlich einige von euch, die Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland ist 1935 von den Nazis verboten worden und es gab dann eine lange Auseinandersetzung, wo viele NS-Behörden beteiligt waren und Argumente gesammelt haben gegen die Anthroposophie, und ein Argument war, dass das also zersetzend wäre, zu behaupten, dass irgendwann mal die Germanen den Löffel abgeben. Auf diese germanisch-nordische Epoche folgen dann die der Slawen und Westasiaten, und es ist ganz interessant, weil das auch nochmal diesen Unterschied illustriert. Wenn man Beschreibungen von Anthroposophen liest über Polen, über Russen, dann gelten die da als roh, naiv, brutal, kindisch. Es gibt anthroposophische Schriften, insbesondere aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, Und dann also auch in diesem Kontext Oktoberrevolution, wo auch wirklich von Untermenschen die Rede ist. Aber die Anthroposophie predigt im Unterschied zum Nationalsozialismus nicht, dass man diese Slawen unterwerfen oder ausrotten muss, sondern man muss versuchen, ihnen zu helfen, auf ihre Entwicklung zu helfen und sie mit vorzubereiten darauf, dass sie dann irgendwann, nämlich nach 3573, sozusagen das ist wie so ein Stafettenlauf, dann übergeben die Germanen sozusagen die Stafette an die Slawen und die führen dann diese spirituelle Entwicklung weiter, während die siebte Unterrasse, die Amerikaner, wundert uns jetzt schon nicht mehr so richtig, glaube ich, die gelten als die finstere Saturnrasse, die werden also nichts mehr entwickeln, das ist genauso wie die Mongolen und die vorher, die also auch nichts weiter entwickeln. Das ist auch ein großer Unterschied zur Theosophie, weil in der Theosophie, die genau die gleiche Wurzelrassenlehre im Prinzip schon entwickelt hatte vor Steiner. Steiner hat es nur abgekupfert. Er hat natürlich behauptet, er hat es geistig geschaut, er hat halt abgeschrieben. Aber das war so ein Punkt, wo es einen Unterschied gab, weil für die Theosophen sind die Amerikaner diejenigen, die dann diese Entwicklung weiterführen, die also auch sozusagen die spirituelle Mission weiterführen und die dann die sechste Wurzelrasse begründen werden. Das findet also hier bei den Anthroposophen nicht statt. Steiner spricht selber manchmal von Wurzelrassen, dann verwendet er aber auch schon den Begriff Epoche, was aber vom Inhalt her kein großer Unterschied ist. Der nächste Punkt ist, dass diese Aufteilung von Menschen in Rassen, die selber schon rassistisch ist, meiner Meinung nach, verbunden ist mit Wertungen. Diese Atlantis-Lehre und diese Vorstellung von der Arierwanderung wird bis heute vertreten und sie fließt auch in die Waldorfpädagogik ein. Zum einen in der Form, als es Handbücher gibt, in denen empfohlen wird, die einschlägigen Texte zu lesen von Steiner, in denen es dargestellt wird zur Unterrichtsvorbereitung. Und zum anderen, jetzt gehe ich wieder auf die Ebene der Einzelfälle und Einzelbeispiele, findet man es dann auch in den Schulheften. Wie gesagt, ich wäre jetzt nicht so vermessen zu sagen, dass man es in jedem Schulheft findet, aber man findet Einzelbeispiele. Hier also ein Schulheft, 5. Klasse. Überschrift bezeichnen schon Atlantis. Und dann heißt es, in langen Zeiträumen entstanden verschiedene Menschenrassen, deren Nachkommen heute in den schwarzen, roten, gelben und weißen Völkern anzutreffen sind. Also in einem Schulheft Mitte der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts. Die These, man könnte Menschen in Rassen einteilen. Dann dieser Atlantis-Mythos, der ja nur ein Mythos ist. Es gibt überhaupt keine ernsthaften wissenschaftlichen Befunde dafür, dass dieses Atlantis jemals existiert hat, und zumindest nicht da im Atlantischen Ozean. Es gibt ja immer wieder irgendwelche Expeditionen, wo Leute dann irgendwo in der Türkei rumbuddeln und sagen vielleicht, oder auf Santorin, also diese Geschichte von Plato, vermutet man, dass das irgendwas mit Santorin und den Vulkanen und Erdbeben zu tun hat, dass da also wirklich eine Insel verschüttet war. Aber es ist natürlich was anderes als dieser Kontinent. Jedenfalls sowas taucht dann in Schulheften auf als historische Tatsachen. Aus einem anderen Schulheft geht es also um die Wanderung der Arier, wo heute die Wogen des Atlantischen Ozeans rollen. Da lag einst der Erdteil, den wir Atlantis nennen. Heilige Priester hüteten das Sonnengeheimnis, und als dunkle Mächte das Geheimnis verdunkelten, das ist also der Abfall vom Göttlichen in der anthroposophischen Lehre, verloren die Menschen die Verbindung zum Göttlichen. Also das ist immer sozusagen das, was die Katholiken vielleicht als Sündenfall bezeichnen würden. Die Erde geriet in Unordnung, und Manu, der ein erleuchteter Sonnenpriester und König war, der wurde zum Menschenführer. Und er, also dieser Manu, ist dann die Figur, die diese Leute aus diesem Jupiter-Tempel nach Osten, nach Asien führt, die dann die fünfte arische Unterrasse darstellen. Gut, so viel also zu dieser Wurzelrassentheorie, zu diesem Atlantis-Mythos. Und jetzt möchte ich nochmal darauf eingehen, auf die Charakterisierung einzelner dieser Rassen, die Steiner da konstruiert hat. Ganz schlecht kommen bei den Anthroposophen die Schwarzen weg. Sie selber würden das nicht so sehen. Also hier ein längeres Zitat von Steiner von 1923. Da heißt es, die Schwarzen in Afrika haben die Eigentümlichkeit, dass sie alles Licht und alle Wärme vom Weltenraum aufsaugen. Also ein Schwarzer in Afrika ist ein Mensch, der möglichst viel Wärme und Licht vom Weltenraum aufnimmt und in sich verarbeitet. Was hilft ihm beim Verarbeiten, sagt Steiner? Das ist sein Hinterhirn. Beim Neger ist das Hinterhirn, wie ist es so schön, besonders ausgebildet. Das geht durchs Rückenmark. Beim Neger ist namentlich alles, was mit dem Körper und mit dem Stoffwechsel zusammenhängt, lebhaft ausgebildet. Er hat, wie man sagt, ein starkes Triebleben, ein Instinktleben. Der Neger hat ein starkes Triebleben, weil er eigentlich das sonnige Licht und Wärme an der Körperoberfläche in seiner Haut hat, geht sein ganzer Stoffwechsel so vor sich, wie wenn er in seinem Inneren von der Sonne selber gekocht würde. Daher kommt sein Triebleben. Im Neger wird fortwährend richtig gekocht, und dasjenige, was dieses Feuer schürt, das ist sein Hinterhirn. In diesem Vortragszyklus von 1923, der historische Hintergrund ist 1923 die Besetzung des Rheinlandes durch französische und belgische Truppen, wobei die Franzosen und die Belgier Soldaten, also Schwarzafrikaner, aus ihren Kolonien eingesetzt haben, was die Rechte in Deutschland, nicht nur die Rechte, auch die Bürgerlichen, als besondere Schmach empfanden, dass da also Schwarze auch noch eingesetzt werden. Und ihr wisst wahrscheinlich alle, dass die Kinder, die diese schwarzen Soldaten mit deutschen weißen Frauen gezeugt haben, im Dritten Reich als Rheinland-Bastarde verfolgt und zwangssterilisiert worden sind. Und also auch Steiner, die Anthroposophen, man kann es in ihren Zeitschriften 1923 eben gut sehen, waren empört über diese Besetzung des Rheinlandes. Es war übrigens die KPD auch, also insofern gab es da einen deutschnationalen Konsens. Aber die Anthroposophen haben sich auch besonders über diesen Einsatz von Schwarzen aufgeregt, und das ist also sozusagen der Kontext, in dem Steiner damals seinen Vorträge hält und eben besonders sich über die Schwarzafrikaner ereifert. Dann erzählt er also über Negerromane. Es werden überall Negertänze aufgeführt, Negertänze gehüpft. Und nun haben wir also auch noch Negerromane, urlangweilig und so weiter. Aber die entscheidende Passage kommt da unten. Wir geben diese Negerromane den schwangeren Frauen zu lesen. Also weiße Frauen meint er natürlich. Da brauchen wir uns in der ersten Zeit der Schwangerschaft namentlich, wo Frauen heute ja gerade solche Gelüste manchmal entwickeln können. Wir geben diese Negerromane den schwangeren Frauen zu lesen. Da braucht dann gar nicht dafür gesorgt zu werden, dass Neger nach Europa kommen, damit Mulatten entstehen. Da entsteht durch rein geistiges Lesen von Negerromanen eine ganze Anzahl von Kindern in Europa, die ganz grau sind, die Mulattenhaare haben werden und die Mulatten ähnlich aussehen. Sein Fazit: Die Negerrasse gehört nicht zu Europa und es ist natürlich nur ein Unfug, dass sie jetzt in Europa eine so große Rolle spielt. Verschiedene Anthroposophen haben das dann in den 20er Jahren weitergeführt, indem sie Jazz abgelehnt haben, als sozusagen auch Negertänze hüpfen in Europa, das ist nicht angemessen. Also das zieht sich dann so durch. Und im Gegensatz dazu, zu diesen Schwarzen, die da vom Hinterhirn gekocht werden und allein durch Negerromane Mulatten zeugen, steht bei Steiner die weiße Rasse. Steiner sagt, im Unterschied zur schwarzen Hautfarbe, die blonden Haare geben eigentlich Gescheitheit. Schaue ich mal gerade so. Gerade so, wie sie wenig in das Auge hineinschicken, so bleiben sie im Gehirn mit ihren Nahrungssäften. Die Braunhaarigen und Braunäugigen und die Schwarzhaarigen und Schwarzäugigen, die treiben das, was die Blonden ins Gehirn treiben, in die Haare und die Augen hinein. Und deswegen kommt er zum Schluss, wobei man jetzt eigentlich, man entdeckt dann manchmal auch so Widersprüche, ja, finde ich. Er sagt dann auch in diesen Vorträgen, die weiße Rasse ist die zukünftige, ist die am Geiste schaffende Rasse. Und ich würde ihn gerne mal fragen, ob er da jetzt die Schwarz- und Braunhaarigen wieder ausklammert und nur die Blonden meint. Aber gut, das meinte ich jetzt mit den Widersprüchen. Jedenfalls seine Auffassung ist, die weiße Rasse ist die zukünftige, ist die am Geiste schaffende Rasse. Das ist das, was wir vorher schon entdeckt haben mit diesen Ariern, mit dieser arischen Wurzelrasse und mit dieser Behauptung, dass die in der germanisch-nordischen Epoche dann die Germanen, das dann nochmal zugespitzt, also auf Germanen, auf Deutsche. Dazu nochmal auch wieder eine Skizze von Steiner. Er hat also den Leuten das auch nochmal versucht, grafisch nahezubringen, seine Theorie. Da haben wir also links den kupferroten Triebleben schwarz, also der Afrikaner, der schwarze Mensch. Bezeichnenderweise ist das Wort Triebleben ungefähr in der Mitte des Körpers auch hingestellt. Dann haben wir als nächstes gelb die Asiaten, die mit dem Mittelhirn arbeiten und die ein Gefühlsleben entwickeln. Das Wort Gefühlsleben dann ungefähr auf Brusthöhe. Und rechts haben wir dann wieder die Weißen, die am Geiste schaffende Rasse, wo das Vorderhirn entscheidend ist und die das Denkleben entwickeln. Also ich finde, diese verschiedenen Aussagen von Steiner aus dieser Zeit und auch aus der Zeit vorher und die Skizzen lassen eigentlich keinen Zweifel daran, dass seiner Auffassung nach die weißen Arier, speziell die Germanen bis 3573, diejenigen sind, die sozusagen spirituell die führende Rasse auf dem Planeten Erden sind, während die Schwarzen kindlich sind, nicht entwicklungsfähig sind, triebgesteuert sind und die Indianer spirituell nicht mehr entwicklungsfähig sind. Gut, ich versuche es mal ein bisschen abzukürzen. Man kann das ein oder andere ja auch in der Diskussion nochmal nachholen. Wichtig ist, dass an diesen Vorstellungen eigentlich bis heute festgehalten wird.
upside down like a fucking riot.
Don't stop, don't stop.
You're under my control now, so shake it up.
Don't stop, don't stop.
Taste the motherfucking rainbow of up it up.
Don't stop, don't stop.
Doesn't matter if you're fat or on a diet.
Don't stop, don't stop.
Let's turn this place upside down like a fucking riot.
Don't stop, don't stop.
You're under my control now, so shake it up.
Don't stop, don't stop.
Taste the motherfucking rainbow of up it up. Ladies and gentlemen, Mr. Pierlo. Track your birthday. Up it up, don't stop. Doesn't matter if you're fat.
Ich mache jetzt einen großen Sprung, was zu dieser Wurzelrassen- und Rassentheorie natürlich auch dazugehört, ist der Antisemitismus. Und hier muss man bei Steiner ein bisschen differenzieren, was mit seiner biografischen Entwicklung zu tun hat. Steiner ist aufgewachsen in einem deutschnationalen, völkisch-antisemitischen Klima in Österreich, hat sich auch selber als deutschnationaler Student betätigt, hat andererseits aber als Hauslehrer für eine jüdische Familie in Wien gearbeitet und hat in verschiedenen Phasen seines Lebens ganz verschiedene Aussagen zum Thema Judentum gemacht, die man auseinanderhalten muss. Es gibt von ihm eine Rezension von 1888, wo er für eine Zeitung mit dem Titel Deutsche Wochenschrift geschrieben hat, und da tut er den Satz: Das Judentum als solches hat sich längst ausgelebt, es hat keine Berechtigung innerhalb des Völkerlebens, und dass es sich dennoch erhalten hat, ist ein Fehler der Weltgeschichte. Einige Jahre später, in der Phase von 1897 bis 1900, das ist die Zeit, als er von Weimar dann nach Berlin gegangen ist, hat er sich für den Verein zur Abwehr des Antisemitismus engagiert und hat in der Zeit Texte verfasst gegen Antisemitismus, also sowohl in dieser Dreyfus-Affäre in Frankreich, als auch bezogen auf den Antisemitismus in Deutschland, hat er also gegen Antisemitismus klar Position bezogen, wenngleich mit vielen falschen Argumenten. Zum Beispiel sein Hauptargument: eigentlich ist der Zionismus schuld am Antisemitismus. Aber immerhin, man muss wissen, dass Steiner bis etwa 1900, 1901 kein Esoteriker war. Er war ein Anhänger der idealistischen deutschen Philosophie, aber kein Esoteriker, und er hat im Freundes- und Bekanntenkreis, wo spiritistische Sitzung und anderer Hokuspokus in war, das immer abgelehnt, hat sich darüber lustig gemacht, hat die Leute davor gewarnt. Er hat dann 1900, 1901 in Berlin Kontakt bekommen zu den Theosophen. Die waren anscheinend begeistert von seinen Vorträgen, von seinen Ansichten, und haben ihn recht schnell zum Generalsekretär ihrer deutschen Sektion gemacht. Und in dieser Zeit, dann 1901, 1902, wo er eben anfängt, sich in die theosophische Literatur einzuarbeiten, hat er dann diese Wurzelrassenlehre übernommen und hat dann auch nochmal seine Position zum Thema Antisemitismus bzw. Judentum nochmal geändert. Jetzt greift er wieder den christlichen Antisemitismus auf und wirft den Juden vor, sie würden den Messias und die wahre christliche Religion leugnen. In Übereinstimmung mit der Wurzelrassenlehre, wo es ja immer so abläuft, jedes Volk, jede Rasse hat eine bestimmte Mission zu erfüllen und danach ist sie spirituell erstarrt, sagt er, die Juden hätten die historische Aufgabe gehabt, den Monotheismus zu entwickeln und das körperliche Gefäß für die Inkarnation des Sonnengeistes Christus zur Verfügung zu stellen. Und nachdem sie diese Mission erfüllt haben, aber den Christus nicht anerkannt haben, sind sie spirituell erstarrt, leben nach unfruchtbaren Gesetzen, sind besonders egoistisch und nationalistisch und zugleich wurzellos und kosmopolitisch. Steiner und andere führende Anthroposophen haben den Ersten Weltkrieg so erklärt: als Folge einer Einkreisungs- und Verschwörungspolitik gegen Deutschland, hinter der dann Freimaurer, Jesuiten und Juden steckten. Thank you. Zum Schluss, nachdem ich jetzt so viel Negatives erzählt habe, möchte ich was mit etwas Positivem schließen. Und zwar hat Rudolf Steiner natürlich zu allem Möglichen seine Meinung abgegeben, unter anderem auch zum tibetischen Lamaismus, der heute sehr beliebt ist bei uns. Und zunächst führt er da aus, dass die Tibeter als Asiaten natürlich dekadent sind, klar, Wurzelrassenlehre. Und dann, und darauf kommt es mir jetzt hier an, kritisiert er das Herrscherprinzip im Lamaismus, das sich, Zitat, in einer recht wenig erfreulichen Form ausgebildet habe. Dass die Priester dem Volk eingeredet haben, die Seele des verstorbenen Dalai Lama inkarniere nach seinem Tod in ein bestimmtes Kind, das kritisierte Steiner als ganz außerordentlichen Unfug zum Zweck der Herrschaftssicherung. Das Ganze sei nicht nachprüfbarer Hokuspokus. Ich finde, da hat er uneingeschränkt recht mit dieser Beurteilung. Tja, das Problem ist nur, dass genau dieses Urteil auch auf seine eigene Lehre zutrifft.
Das war die Sendung Grundfunk auf Bermudafunk, dem freien Radio Rhein-Neckar, in Mannheim auf der 89,6 und in Heidelberg auf der 105,4. Die Sendung Grundfunk hört ihr ihm am jeden zweiten Samstag im Monat um 17 Uhr auf Bermudafunk. Alte Sendungen könnt ihr nachhören auf grundfunk.blogsport.de, grundfunk.blogsport.de. Heute habt ihr Ausschnitte eines Vortrags von Peter Birl gehört zu Anthroposophie und der Gedankenwelt Rudolf Steiners. Den gesamten Vortrag könnt ihr runterladen im Internet unter www.audioarchiv.blogsport.de, audioarchiv.blogsport.de. Die wunderschöne Musik zwischendurch war von Tracky Birthday und ist ebenfalls im Internet runterladbar, und zwar umsonst unter www.upitup.com, upitup.com. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und die Sendung Grundfunk verabschiedet sich.